Hallo, hallo Gunnar, wo bist denn du? Eben warst du doch noch da. Oh Mann, ey, kann ich nicht finden.
Heute zeigen wir euch, wie ihr mit relativ einfachen Anpassungen eures Recruiting-Prozesses Kandidaten und BewerberInnen nicht mehr aus den Augen verliert. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Kopfgefühl Recruiting, dein Podcast um Personalmarketing, Personalauswahl und Onboarding einfach besser zu machen. Willkommen zurück. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Prozessoptimierung, denn ganz viele kennen das bereits. Kandidaten, BewerberInnen verliert man wirklich einfach aus dem Blick, wenn man eine bestimmte Stellenanzahl und Bewerberanzahl reinbekommt. Typischerweise ist es ja so, dass ein Bewerbermanagementsystem häufig einen vorgegebenen Standardprozess mitbringt. Also beispielsweise Bewerbungseingang, Screening, Interview, Angebot, Einstellung. Das reicht natürlich nicht aus, um zu wissen, wo sich BewerberInnen jetzt gerade befinden. Was sind jetzt typische Probleme bei einem solchen deutlich verkürzten Prozess? Also grundsätzlich erstmal, ein kurzer Prozess heißt lange nicht, dass es ein guter Prozess ist. Und welche Risiken, Frank, gibt es denn jetzt beim Thema zu kurzer Prozess?
Ja, also eins der wesentlichen Risiken ist natürlich, dass ich durch einen kurzen Prozess mit teilweise eben auch unklaren Prozessschritten gar nicht mehr genau weiß, wo der Kandidat sich befindet im Prozess, was eben da auch die nächsten Maßnahmen sind, die durchzuführen sind. Der Kandidat befindet sich in irgendeiner Prozessphase, wo ich aber auch dann das Problem habe, dass ich teilweise keine Erinnerungsfunktion habe dafür und dann verschwindet er einfach aus diesem Sichtfeld und ich müsste mir dann in meinem Kalender oder auf einem Zettel Notizen machen, wann ich was genau gemacht habe, um das dann genauer zu definieren und zuzuordnen, damit ich den dann wieder an der Stelle abholen kann, weil das natürlich auch peinlich ist, wenn ich nicht mehr genau weiß, was war denn mit dem. Ich rufe den an, ordnet denen einen falschen Prozessschritt zu. Das wirkt auch sehr unprofessionell auf Kandidaten.
Ich habe es auch tatsächlich gerade in Projekten häufiger erlebt, dass Kandidaten total vergessen wurden. Ne? Also die sind dann irgendwie auf Feedback warten oder ähnliches geschoben worden und dann sind sie da so entschlummert. Ne? Und Wochen später ist dem Recruiter dann mal aufgefallen, als er sozusagen mal so eine Grundreinigung gemacht hat bei allen Bewerbern. Huch, da ist ja noch einer oder 10 oder durchaus auch dreistellig. Die habe ich gar nicht mehr weiter verarbeitet. Ne? Den habe ich kein Info mehr gegeben. Die wissen gar nicht, wie da der Stand ist. Und das teilweise Monate, nachdem die sich beworben haben. Und das ist natürlich mega peinlich. Ne? Hat wieder einen Impact auf Kununu,
Ja.
Arbeitgeberreputation und so weiter.
Ja, genau. Weiteres Problem ist halt auch, dass ich gar nicht in der Lage bin, meine Prozesse zu automatisieren. Also ich denke mal zum Beispiel an das Thema Zwischenbescheid. Wenn ich eben zu wenig Prozessschritte habe, dann kann ich auch keine automatisierten Zwischenbescheide zum Beispiel verschicken, weil ich ja für diese undefinierten Prozessschritte dann nicht eine einheitliche E-Mail rausschicken kann. Da muss schon ein bisschen spezifischer sein, damit dann auch die Zwischenbescheide zu dem jeweiligen Status des jeweiligen Bewerbers passen.
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, den sieht man dann auch noch in der nächsten Episode, warum man das auch so macht mit einer Prozessanpassung und kleinteiligeren Prozessbeschreibung, nämlich die Messbarkeit von den Prozessschritten, ne? Also wenn ich nur wenige rudimentäre Prozessschritte habe, dann verliere ich die Möglichkeit, diese ganzen Zwischenschritte auch klar messbar zu machen. Ein Beispiel wäre, ich leite dem Fachbereich eine Bewerbung weiter mit der Bitte um Feedback und dann kommt irgendwann das Feedback vom Fachbereich zurück. So, wenn ich aber nicht diese Prozesspunkte definiert habe, wann das Feedback erbeten wird und wann es zurückkommt, dann kann ich das auch nicht messen und dann verliere ich die Möglichkeit, diesen Punkt zu optimieren. Dann mache ich sehr viel wieder aus dem Bauchgefühl und so ist der Podcast ja nicht aufgestellt, dass wir Bauchgefühl hochhalten.
Ja, Ja, und das ist auch ein guter Punkt, ne? Wenn das immer wieder vorkommt, dass eben das Feedback nicht kommt oder viel zu spät kommt, dann sorge ich ja auch dafür, dass es eine schlechte Candidate Experience gibt, ne? Die Kandidaten kriegen das dann auch mit. Wenn es ganz dumm läuft, schreiben die eine Kununu-Bewertung, dass man halt ewig auf Feedback warten muss. Und dann fällt das eben auch wieder aufs Unternehmen zurück, auf die Recruiting-Abteilung. Es gibt ein unprofessionelles Bild nach außen ab. Und irgendwann muss man natürlich auch vor den Vorgesetzten dann stehen und sagen, okay, da haben wir ein Problem. Wir haben eine schlechte Candidate Experience. Also auch das ist ein Risiko, was sich durch einen guten Prozess vermeiden lässt.
Ja. Ein guter Prozess, der hat natürlich auch das Ziel, schnell zu sein. Das heißt, man verliert keine guten Kandidaten, weil man zu langsam ist. Soll heißen, also ein optimierter Prozess, der sorgt grundsätzlich für Geschwindigkeit, der sorgt für Kandidatenqualität, der sorgt für eine höhere Einstellungsqualität und auch natürlich für mehr Transparenz. Also sowohl für Kandidaten als auch, und das ist ja erstmal jetzt für HR und den Fachbereich wichtig, auch intern. Also beispielsweise, wie viele Kandidaten sitzen denn jetzt gerade auf welchem Prozessschritt?
Ja, genau. Auch hier, wir hatten es ja schon mal darüber, über das Thema Mehrwert für den Fachbereich. Ist natürlich auch peinlich, wenn der Fachbereich anfragt, ja, wo stehen wir denn? Wie sieht's aus? Bewerbereingang, Interviews, vielleicht auch Reporting an die Geschäftsführung. Wenn man da eben einen übersichtlichen Prozess hat und dann genau sagen kann, okay, bei 4 Leuten warte ich noch auf Rückmeldung, 4 Leute sind zum Interview eingeladen, 5 Leute hatten wir im Interview, 3 davon müssen wir absagen, 2 davon könnten in ein Assessment Center gehen. Also wenn das alles sauber definiert ist und ich dann auch in der Lage bin, punktgenau dann eben auch ein Reporting abzugeben. Das ist natürlich auch super. Damit kommt natürlich auch wieder dieser Mehrwert der Recruiting-Abteilung dann sehr gut zur Geltung.
Ja, genau. Also kann der Fachbereich ruft an, der Hiring Manager, und sagt, ich habe hier irgendwie gerade keinen Überblick, bin unterwegs, können Sie mir mal kurz knackig sagen, wie viele Kandidaten haben wir denn? Ne? Und wenn man dem das dann ad hoc so runterspult, dann ist er natürlich mega happy.
Ja, genau.
Vielleicht zwei Stories dazu, zu diesem Thema Prozesskomplexität und was ein ausdefinierter Prozess tatsächlich bringt. Also einerseits wieder von meinem allseits geschätzten Kunden Averio. Da war es so, dass am Anfang, als ich angefangen habe im Projekt, es tatsächlich genau diese, weiß ich, 5, 6, 7 typischen Prozessschritte gab. Es gab am Anfang eine überschaubare Zahl von Bewerbungen, die haben sich dann aber innerhalb von wenigen Wochen eben deutlich multipliziert. Das heißt, da haben dann die Recruiter auch schnell angefangen, den Überblick zu verlieren. So, und dann haben wir nach, lass mich nicht lügen, 2, 3 Monaten angefangen, den Prozess kleinteilig zu optimieren. Also heißt zum Beispiel, war da eine Herausforderung, dass es so war, das waren ja viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, da hat es häufig an Unterlagenqualität gemangelt. Ne? Also da war da meinetwegen der Lebenslauf nicht dabei oder irgendwas anderes, irgendein Zeugnis. Und dann wurden 3-mal die Punkte Bewerbungsunterlagen nachfordern definiert. Und dann konnte man auch in einem jetzt relativ rudimentären Bewerbermanagementsystem dann die Daten immer weiterschieben von Unterlagen nachgefordert 1 zu 2 zu 3. Und dahinter waren dann immer verschiedene Zeitperioden hinterlegt, sodass dann der Recruiter sich dann immer die verschiedenen Prozessschritte aufrufen konnte und gesehen hat, alles klar, alles, was jetzt über 7 Tage beispielsweise im Prozessschritt Unterlagen nachfordern 2 hängt, die können wir jetzt automatisiert, also beziehungsweise ich klicke sie an, ne? One-to-Many-Kommunikation, und schiebe sie alle in den Prozessschritt Unterlagen nachfordern 3, und dann wird automatisiert eine Mail verschickt mit der Bitte um Nachforderung und Komplettierung der folgenden Unterlagen. Und so konnte man mit relativ wenig Aufwand hunderte Kandidaten tatsächlich durch diesen ersten Prozessschritt durchschieben, bevor es dann weiterging, ne, an den Fachbereich etc. So, und da war eine Recruiterin, die hat sich sozusagen an diesen neuen Prozess gewöhnt. Und nach ungefähr einem Jahr mit dem neuen Prozess hat sie dann dem generalistischen HR, was für die Auswahl der Verwaltungsstellen zuständig war, ausgeholfen bei 2 oder 3 Stellen. Und sie sagte, sie kommt überhaupt nicht mehr klar mit dem alten, wenig durchdefinierten Prozess, weil es viel zu wenige Prozessschritte sind und sie vollkommen die Übersicht verliert, wo jetzt welcher Kandidat sitzt. Und das hat mir nochmal sehr, sehr gut gezeigt, dass diese Ausdefinierung von Prozessschritten auf alle Fälle Sinn macht.
Ja, habe ich auch ein gutes Beispiel. Allerdings ist in meinem Fall, ging es damals bei einem ehemaligen Arbeitgeber von mir darum, die Komplexität ein Stück weit aus dem Prozess rauszunehmen. Also der Prozess war schon gut definiert und hatte auch entsprechend viele Schritte. Aber da gab es eben eine Aufteilung des Recruiting-Prozesses zwischen dem HR-Business-Partner und dem Recruiting. Und diese Schnittstelle mit der Übergabe, die war dann eben nicht sauber definiert. Und dadurch kam es immer wieder zu Fehlern, weil das dann auch immer wieder mal hin und her gegangen ist. Also der Recruiter hat noch das Erstgespräch gemacht, dann hat die Übergabe stattgefunden, dann hat es aber gehakt bei der Einladung. Teilweise haben HR-Business-Partner die Einladung selber gemacht, teilweise haben sie es nicht selber gemacht, wollten, dass es der Recruiter macht, war nicht einheitlich definiert. Dann war das Problem, dass der HR-Business-Partner, wenn der Bewerber gut war, den eingestellt hat, aber die Absage wollte er wieder nicht machen. Das sollte dann der Recruiter machen. Da gab es dann aber keine Hinweise und Informationen im System. Also es war schon sehr problematisch und deswegen muss man auch gucken, wie ausführlich muss das sein und wie kriege ich eine gewisse Komplexität auch raus, dadurch, dass ich auch die Prozessschritte klar definiere. Und wenn ich mit Schnittstellen arbeiten muss, das kann ja sein, dass dann eben diese Schnittstellen auch klar definiert sind und das kann dann dazu führen, dass ich dazu weitere Prozessschritte brauche.
Ja, wie setzt ihr das jetzt am besten um oder was ist eine Möglichkeit, das umzusetzen? Also grundsätzlich würde ich sagen, ist erstmal ein sehr, sehr guter Punkt, 2 Perspektiven zu nehmen. Also einerseits Perspektivwechsel zum Kandidaten, zum Bewerber hin. Also was erwartet denn jetzt der Bewerber vom Prozess, Frank?
Ja, also der Bewerber möchte natürlich möglichst schnell eine Rückmeldung bekommen. Der möchte möglichst schnell wissen, werde ich eingeladen, werde ich nicht eingeladen. Wenn das ein bisschen dauert, dann möchte er zumindest wissen, ja, wo sind denn meine Unterlagen? Und da kann ich nur nochmal alle darauf hinweisen. Also der hat auch ein Recht darauf, zu wissen, wo seine Unterlagen gerade sind. Der kann gemäß DSGVO das auch einfordern. Von daher kann ich da allen nur empfehlen, da sauber zu arbeiten, damit man da auch rechtlich sauber unterwegs ist. Und dann ist es halt auch so, dass der Bewerber möglichst verbindliche Aussagen möchte. Also es geht nicht nur darum, schnell durch den Prozess zu kommen, sondern auch schnell eine verbindliche Aussage zu kriegen. Und wenn es zu Verzögerungen kommt, dann eben auch einen Hinweis. Deswegen auch die notwendigen Zwischenschritte.
Je mehr Informationen, je transparenter, desto mehr ist das Ganze ja auch auf Augenhöhe.
Genau.
Und sorgt auch für eine gewisse Nahbarkeit und natürlich auch eine professionelle Anmutung.
Ja, genau. Prozess. Und was war die zweite Perspektive, Gunnar?
Na, das ist dann das Thema, wie schauen denn die Stakeholder des Unternehmens auf den Prozess? Was haben die für Erwartungen?
Ja.
Ne, und da ist auch natürlich das Thema Geschwindigkeit. Also ein Prozess soll natürlich aus Unternehmenssicht den Bewerber schnell durchbringen, damit die Vakanz auch möglichst schnell besetzt wird und die ganze Maschine wieder ans Geld verdienen kommt. Sie sollen natürlich qualitativ hochwertig besetzt werden und gerade in Richtung Geschäftsführung beispielsweise, die wollen auch häufig Kennzahlen sehen. Ne? Das heißt, je mehr Kennzahlen ich liefern kann, die am Ende des Tages dazu dienen sollen, meinen Prozess weiter zu optimieren, Schwachstellen zu erkennen und so weiter, desto besser.
Ja, genau.
Dann fangen wir an mit einer Ist-Analyse vom Prozess. Also wo liegen denn aktuell die Schwachstellen? Also beispielsweise, wo verlieren wir denn jetzt wirklich eine Menge Kandidaten? Wo sind denn die Verzögerungen? Und wo fehlt uns einfach die Übersicht über das Ganze? Und dann zu gucken, wie können wir das in einem neuen Prozess, in einem angepassten Prozess beheben?
Ja, genau. Dazu ist es eben auch wichtig, dass der aktuelle Prozess dokumentiert ist, dass es da auch klare Verantwortlichkeiten gibt. Insbesondere dann halt nochmal wichtig, wenn ich gewisse Schnittstellen habe oder auch mal einen Prozess bei irgendeinem Schritt an jemand übergeben muss. Und dazu gehört eben auch, dass der Prozess immer nach vorne geht, dass es eben nicht nochmal nach hinten geht. Ein Beispiel, was mir da eben einfällt, es gibt manche Recruiting-Prozesse, da können Bewerber zurückgestellt werden oder Entscheidungen zurückgestellt werden. Das ist natürlich ungünstig. Also man muss schon auch sich entscheiden, will man jemand einladen, weiterleiten und nicht will ich jemand hinhalten und schicke ich dem dann 10 Zwischenbescheide.
Ja, also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ich häufig gesehen habe bei diesen wenigen Prozessschritten, dass Kandidaten immer wieder auf so einen eigenen Prozessschritt geleitet werden können. Also zum Beispiel wieder dieses Thema, ne? Warte auf Feedback oder ähnliches. Und da kann man ja aus ganz verschiedenen vorangegangenen Prozessschritten hingeschoben werden. Ne? Warte auf Feedback vom Kandidaten zu Unterlagen, warte auf Feedback vom Fachbereich zur Bewerbung, warte auf Feedback vom Kandidaten zur Intervieweinladung und so weiter. Und da weiß man häufig gar nicht mehr, ja, aus welchem vorangegangenen Prozessschritt ist der denn da hingeschoben worden. So, das heißt, ne, was du eben sagtest, ein Prozess sollte immer nach vorne arbeiten. Ich sollte einen Bewerber immer nur nach vorne schieben können und nie zurück. Ne, außer vielleicht aus Sondergrund oder sowas. Aber typischerweise geht ein Prozess immer nach vorne.
Ja, genau. Und das bedeutet, wenn man dann eben die Ist-Analyse durchgeführt hat, dass man dann auch logischerweise einen Soll-Prozess definiert und in diesem Soll-Prozess dann eben auch festlegt, was brauchst du denn alles, um das dann idealtypisch für sich selbst als Unternehmen, aber auch für den Bewerber abzubilden.
Ja, genau. Und da sind, würde ich sagen, locker über 10, auch ohne Probleme, zwischen 15 und 20 Prozessschritte drin, mal so als Anhalt. Ich habe mal einen Standardprozess für die Verwaltung rausgenommen. Der untergliedert sich nochmal in drei Bereiche: Kandidat, Recruiting und Fachbereich. Da kann zum Beispiel auch noch HR als vierter Bereich mit reinkommen oder Geschäftsführung als fünfter, je nachdem, wer da alles wie involviert ist. Und das beginnt dann zum Beispiel mit der Stellenanforderung vom Fachbereich, ne? Also dass der Fachbereich sagt, so ich weiß, ich möchte jetzt eine Stelle besetzen. Dann kann es ein Anforderungsdokument geben, typischerweise an Recruiting. Recruiting führt ein Stellenbriefing durch mit dem Fachbereich und erstellt daraufhin eine Stellenbeschreibung. Dann gibt der Fachbereich diese Stellenbeschreibung fachlich frei. Die wird publiziert als nächster Schritt und dann gehen natürlich Bewerbungen ein. Da kommt sozusagen das erste Mal der Kandidat dann in den Prozess rein. Dann findet die Vorauswahl nach definierten Kriterien durch Recruiting statt. Passende Bewerbungen werden weitergeleitet an den Fachbereich. Der Fachbereich macht die Vorauswahl. Wenn da sozusagen das Feedback zurückkommt, passt, dann werden beispielsweise Vorgespräche durchgeführt, also kurzes Telefonat beispielsweise, um noch ein paar Themen zu klären. Wenn das passt, Einladung zum Interview, ne? Erstes Interview findet dann statt. Danach theoretisch das zweite. Manchmal wird dann auch an diesem Punkt übergeben, beispielsweise an HR, an HR Business Partner. Bei manchen Unternehmen zieht sich ja Recruiting an dem Punkt dann tatsächlich raus. Dann findet also ein zweites Gespräch statt. Wenn das positiv verläuft, dann gibt es häufig einen Angebots-Call oder das Angebot wird eben ausgesprochen. Danach geht es nochmal in Richtung Betriebsrat. Und dann wird entweder vorher das Angebot ausgesprochen, vorbehaltlich Betriebsratszustimmung oder halt erst Betriebsratsanhörung und dann die Ansprache des offiziellen Angebots. Dann wird das angenommen und dann beginnt sozusagen der Onboarding-Prozess oder meinetwegen auch Einstellung und dann startet der Onboarding-Prozess, wie auch immer das definiert ist. Aber das sind jetzt auch schon locker knapp 20 Prozessschritte und das ist jetzt noch kein hardcore ausdefinierter Prozess. Also da sieht man schon, dass man da relativ gut ausdefiniert unterwegs sein muss, damit man wirklich tatsächlich zu jedem Zeitpunkt weiß, wann ist welche Bewerbung wo.
Also ich habe mitgezählt, Gunnar, es sind 19 Prozessschritte und da können noch ein paar mehr eingebaut werden, da hast du recht, ja.
Ja, also kann ja noch reinkommen, zum Beispiel ein Probearbeitstag.
Assessment Center.
Assessment Center, irgendein Test, genau. Und was einem da noch so einfällt, also es gibt noch eine ganze Menge. Manchmal wollen die Kandidaten ja auch nochmal eine extra Runde. Also da ist tatsächlich alles möglich und dann ist man eben ohne Probleme bei 20 Schritten.
Ja, genau. Und was du gerade eben erwähnt hast, diese Übergabe, beziehungsweise dann auch, wenn eben andere Personen in dem Prozess involviert sind, neben dem Recruiting, ist es halt nochmal wichtig, genau zu definieren, wer ist dann für welchen Prozessschritt zuständig und wer macht dann auch welche Dokumentation in zum Beispiel dem Bewerbermanagementsystem, damit dann alle wieder auf Stand sind. Und dazu gehört es dann aber auch natürlich, sich für den Sollprozess nochmal zu überlegen, wie sind denn meine idealtypischen Zeiten, die ich dafür zur Verfügung stelle. Also nicht nur zu sagen, okay, so ist der Prozessschritt, sondern sich dann auch vorab zu überlegen, wie lange dürfen denn die einzelnen Personen dafür brauchen im Standard? Was ist noch akzeptabel und ab welchem Zeithorizont ist es plötzlich dann eben auch nicht mehr akzeptabel?
Ja, genau. Und das Wichtige ist auch nochmal zu differenzieren. Es gibt sozusagen einerseits den Recruiting-Prozess und dann auch nochmal die Anpassung oder Modellierung des Recruiting-Prozesses ins Bewerbermanagementsystem. Das hat dann häufig auch noch zur Folge, dass weitere Prozesspunkte, also Meilensteine, definiert sind, um besser messen zu können. Also ein Beispiel ist, im normalen Prozess gibt es den Prozessschritt Vorauswahl Fachbereich und danach kommt dann beispielsweise der Screening Call oder die Einladung zum Interview. Im ausdefinierten Prozess für das Bewerbermanagementsystem macht es aber Sinn, da eben zwei Meilensteine zu definieren, nämlich einmal die Bewerbung wurde weitergeleitet an den Fachbereich. Einmal auch das Feedback vom Fachbereich wurde empfangen, weil man dann die Zeit gut messen kann, wie lange hat denn der Fachbereich gebraucht, um das Feedback zu geben.
Okay. Und Gunnar, frag mich mal, wie lange der Fachbereich brauchen darf für so eine Rückmeldung.
Bei dir?
Genau, bei mir.
Bei dir würde ich jetzt schätzen 3 Tage.
Ja, also wir sind ein wenig humaner unterwegs. Der Fachbereich hat bei uns eine Arbeitswoche Zeit, um ein Feedback zu geben. Und, das gilt für die Personen, die wir in Festanstellung einstellen wollen. In der Zeitarbeit müssen die Fachbereiche etwas schneller sein, weil dort gute Kandidaten in der Regel innerhalb von 48 bis 72 Stunden weg sind und ein Angebot haben, beziehungsweise eine Einladung. Und wenn wir da nicht schnell einladen, dann haben wir halt den Kandidaten nicht mehr.
Und das würde jetzt euren Fachbereich daran hindern, schneller Feedback zu geben, auch bei den ganz normalen Bewerbungen?
Also wir haben schon gute Fachbereiche, die sehr schnell sind. Da kriegst du innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung. Wir haben aber auch Fachbereiche, die muss man nochmal anschubsen. Das wissen wir, das ist auch akzeptabel. Und solange wir da auch keine großen Prozessverstöße haben, der Prozess sich nicht eben in die Unendlichkeit verlängert. Also wir tracken den Gesamtprozess. Und mein Team ist auch so gut unterwegs, die kompensieren das meistens dann über andere Prozessschritte wieder rein.
Das Gute ist ja auch so eine Reminder an den Fachbereich. Auch das ist ja so eine typische Automatisierung, die man mit dem Bewerbermanagementsystem ganz gut hinbekommt. Ne? Also nach dem Motto, das Feedback wurde angefragt. Ne? Und wenn dann kein Feedback vom Fachbereich eingetragen wurde oder zurückkommt, dann kommt nach 3 Tagen, 5 Tagen, wann auch immer. Eine Arbeitswoche sind ja eigentlich 5 Tage.
Ja, genau.
Kommt dann dann die automatisierte Mail und Erinnerung an den Fachbereich. So, da wir jetzt schon wieder ein bisschen überzogen haben über unsere reguläre Länge, teilen wir den Podcast an dieser Stelle und führen ihn baldmöglichst, also wahrscheinlich nächste Woche, weiter. Ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war Kopfgefühl Recruiting. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.